Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch des Propheten Hesekiel im 18. Kapitel. Des Herrn Wort geschah zu mir: Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, an jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, als ich noch zur Schule gegangen bin, war eines der hohen Ziele für Gesellschaft und Bildung, dass die Chancen gleich sein sollten. Dass jeder die Möglichkeit hat, das Gleiche zu erreichen. Das hieß in Hessen in dem Fall das Abitur und ein Studium. Es wurde aber genauso deutlich nicht gesagt. Und damit das allen hessischen Kindern ermöglicht wurde, gab es eine neue Erfindung in der Pädagogik, eine sogenannte Förderstufe. Fünfte und sechste Klasse wurde nicht auseinandergedröselt nach verschiedenen Schulzweigen, sondern man wurde gemeinsam gefördert. Also ich persönlich nicht, ich bin ein Jahr zu alt für die hessische Förderstufe. Das ist im Hochtaunuskreis damals schiefgegangen mit der frühzeitigen Einführung und dadurch bin ich ungefördert geblieben. Ich bilde mir ein, dass das nicht schlimm geschadet hat, aber das kann jemand anders auch anders sehen. Bisschen weiter im Osten waren die Vorstellungen im Grunde die gleichen. Ich habe also einen Amtsbruder und Studienkollegen, der auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur nachmachen durfte, nachdem er eine Lehre abgeschlossen hatte. Grund: sein Vater war schon Pfarrer und galt damit als bürgerlich. Es handelte sich aber um einen Arbeiter- und Bauernstaat und wenn man weder aus einer Arbeiter- noch Bauernfamilie stammte und nicht mal einen Funktionär unter den Vorfahren hatte, sagen wir das noch dazu, dann gab es unter Umständen gewisse Erschwernisse. Das zog damals noch. Mein Studienkollege ist 2 Jahre zu alt, um diesen Segnungen entkommen zu sein. Seine jüngere Schwester wurde schon nicht mehr belästigt, da leuchtete dann schon die Wende fern vom Horizont. Er hat also sein Abitur auf der Volkshochschule gemacht, so hieß das, nachdem er Kaufmann gelernt hatte. Strafe für das, was der Vater getan hat. Alte, ergraute Pädagogen waren schon damals skeptisch, ob sich das so verwirklichen lässt mit der Chancengleichheit. Aber die Idee war gut. Die Idee war wunderbar und menschenfreundlich. Es sollte niemand bei dem behaftet werden, was von seinen Eltern und Großeltern doch zu verantworten ist. Es sollte niemand stumpfe Zähne kriegen, weil die Väter saure Trauben gegessen hätten. Es zeigte sich nur leider, so einfach ist es nicht. Und unsere Kinder wachsen auch nicht chancengleich auf. Die haben sich in früher Kindheit bereits mit dem Virus des Lesens angesteckt und Lesen ist gefährlich für die Dummheit. Also, das wird Auswirkungen haben, das sehen wir jetzt schon für den weiteren Lebensweg. Die Lebenserfahrung Israels geht ungefähr in die gleiche Richtung. Das drückt sich aus mit diesem Sprichwort, die Israeliten stellen fest, es ist eigentlich alles festgelegt in unserem Leben. Und das umso mehr, dass man damals eine beinahe ständische Gesellschaft hatte. Der Sohn hat selbstverständlich das Handwerk des Vaters gelernt, das auch schon der Großvater und der Urgroßvater ausgeübt hatten. Es war insofern recht praktisch, dass man die Werkstatt dann gegebenenfalls gleich übernehmen konnte und nicht neu erwerben und neu einrichten musste. Es ließ aber wenig Spielraum für persönliche Neigungen und Entscheidungen. Und man heiratete auch möglichst im selben Stand, möglichst im selben Stamm innerhalb Israels sogar, sodass das also beinahe verwandtschaftliche Beziehungen unter Brautleuten schon waren. Und das alles, was man Tag für Tag vor Augen hatte in der Gesellschaft, legte ja die Vermutung nahe, das müsse irgendwie nach dem Willen Gottes sein, der die Welt ja erschaffen hat und uns erhält in dieser Welt. Also die Vermutung, bei Gott wäre es genauso, dass wir von Gott Strafe erfahren in den Auswirkungen dessen, was die Vorfahren getan haben. Dass Gott uns nicht rauslässt aus der Familie, in der wir geboren sind und aufwachsen. Dass eben jeder da bleiben muss, wo er geboren und aufgewachsen ist. An der Stelle, in den Beziehungen und Bezügen, mit den Aufgaben und Pflichten und Möglichkeiten. Gott, liebe Schwestern und Brüder, Gott protestiert durch den Propheten gegen diese Auffassung. Jeder Einzelne, sagt er, gehört ihm. Die Väter so gut wie die Söhne. Jeden Einzelnen hat er als einzigartiges Geschöpf seiner Hand im Blick. Jeder Einzelne ist nicht einfach ein weiterer Aufguss des Herrn Papa, sondern ist ein einzigartiges, von Gott persönlich gewolltes Geschöpf. Und an jeden Einzelnen hat Gott daher mit Fug und Recht auch den Anspruch, dass er gerecht und heilig leben soll. Und da schafft mir die moderne Psychologie keine Entlastung, wenn sie mir sagt, was alles durch die Reihe meiner Vorfahren schon festgelegt ist für mein Leben und meine Verhaltensmöglichkeiten, sondern ich bin für mich selber verantwortlich. Das ist sehr entlastend, finde ich, in einem guten Sinne, denn wenn ich selber verantwortlich bin, dann kann ich auch selber was tun. Wenn alles vorherbestimmt ist, durch das, was mein Großvater verdrängt hat, dann kann ich nichts tun. Meine Großväter sind beide gestorben und begraben. Und selbst wenn sie es nicht wären, wäre nichts mehr signifikant an ihrem Lebenslauf zu ändern, sodass es mir heute helfen könnte. Ich bin frei von diesen Zwängen. Gott will seine Menschen ausdrücklich befreit wissen aus solchen überkommenen Festlegungen. Es klingt allerdings etwas eigenartig, wie Gott es sagt, wenig attraktiv, möchte ich sagen. Gott sagt den Israeliten und uns, für seine eigene Sünde ist jeder selbst verantwortlich. Nicht mehr. Nicht auch noch für die Sünden der Eltern und Großeltern und Urgroßeltern, immerhin. Aber für die eigene Sünde und Schuld ist jeder verantwortlich. Das heißt, wir können es auch nicht bequem abschieben auf die Verhältnisse, in denen wir aufgewachsen sind, auf das, was wir an Begabungen und an Stärken und Schwächen ererbt haben von den Vorfahren, auf das System, in dem wir groß geworden sind und auf die Schule, die vor Jahrzehnten mich entlassen hat nach dem Abschlusszeugnis, sondern ich bin selber verantwortlich. Gott nimmt ernst, was seine Menschen tun, auf welchen Wegen sie gehen und woran sie sich orientieren. Und das macht er hier im Prophetenwort zum Maßstab für seinen Zorn und für seine Freundlichkeit, für Leben und Tod. Was wir tun, wie wir Menschen umgehen mit den Ansprüchen und Weisungen und Forderungen Gottes, mit seinen Geboten, das soll entscheidend sein. Wir sind damit frei von den überkommenen, tradierten Zwängen. Aber wir sind bei uns selber und damit sind wir nicht imstande zu sagen, es ist alles gut und Gott kann sich freuen an meinem Leben. Es ist alles wunderbar und Gott wird mein Leben erhalten, denn ich habe es verdient. Das kann ich eben nicht sagen. Gott nimmt auch meine Sünde und Schuld genau in den Blick und nimmt das ernst. Die gute Nachricht ist die, dass Gott mit Umkehr rechnet. Offensichtlich nach diesem Text rechnet Gott damit, dass allerhand schief geht im menschlichen Leben. Dass wir in Konflikt geraten mit seinen Geboten, dass wir auf gottlosen, von Gott uns entfernenden Wegen unterwegs sind. Aber es gibt die Möglichkeit der Umkehr. Nach dem Prophetenwort rechnet Gott damit geradezu, dass sich einer bekehrt. Gott rechnet damit, dass wir Menschen merken können, wir sind ja in die falsche Richtung unterwegs. Und was passiert, wenn wir in die falsche Richtung unterwegs sind? Was passiert dann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir kehren um. Die andere Möglichkeit ist, wir sagen, unser Planet hat ja ungefähr die Form einer Kugel, also ganz grob gerechnet, und das heißt, alle Wege führen ans Ziel. Rein mathematisch-geografisch stimmt das nicht. Es gibt auf einer Kugel auch Wege, die nicht ans Ziel führen, auch wenn man sie lange und länger fortsetzt. Also das eigentlich Sinnvolle ist umkehren. Wenn wir uns verirrt haben, dann müssen wir anhalten, dann müssen wir uns neu orientieren und dann müssen wir normalerweise in die Richtung zurückfahren, aus der wir kommen. Das ist möglich. Ich muss dazu sagen, es ist schwer genug. Es ist schwer genug, das einzugestehen und zu sagen, ich habe mich hier irgendwie verirrt und verrannt. Ich kann nicht einfach so weitermachen. Es hat keinen Zweck, wenn ich jetzt etwas schneller fahre, immer noch in die falsche Richtung. Es ist auch nicht sinnvoll, mal zu hupen, um von meinem eigenen Fehler und Versäumnis abzulenken oder das Fenster runterzukurbeln und woanders hinzuzeigen, sondern ich muss mir und den anderen eingestehen, es war verkehrt. Gott will ausdrücklich, dass das möglich ist und geschieht. Und er gibt seine Verheißung dazu, indem er sagt, durch den Propheten Hesekiel, wenn das einer macht, wenn sich einer umkehrt und bekehrt von seinen falschen Wegen und Gottes Weisung und Gottes Wegen zuwendet, wenn einer, der es bisher nicht getan hat, Gottes Gebote nimmt als Maßstab für sein Leben, dann soll vergeben und vergessen sein, was vorher war. Und das finde ich wunderbar, denn beim Weg, auf dem man unterwegs ist, kommt es doch hauptsächlich darauf an, dass man das Ziel erreicht. dass man irgendwann da ankommt, wo man auch hin wollte. Wenn es auch noch rechtzeitig ist, dann ist eigentlich wunderbar, dann soll keine Rolle spielen, wenn ich mein Ziel zur rechten Zeit erreicht habe, wie viel Mal ich das Auto habe wenden müssen, wie viel Mal ich nochmal fragen und im Stadtplan nachgucken musste, oder? Gott rechnet mit Umkehr. Das geht allerdings leider in beide Richtungen. Es kommt auch vor, dass jemand tadellos auf dem richtigen Weg unterwegs war und plötzlich abkommt und plötzlich sich verirrt und plötzlich das Ziel aus dem Blick verliert und plötzlich abweicht und abbiegt und nichts mehr wissen will von der alten Richtung, die Gott vorgegeben hat. Auch das akzeptiert Gott. Nicht gerne zwar. Er sagt ausdrücklich, er hat keine Freude daran, dass der Sünder umkommt. Er will am liebsten gar nicht strafen. Er will, dass es keinen Anlass gibt, zornig zu sein. Aber es kann passieren, dass einer, bei dem es erst gut lief, nachträglich auf einen ganz verkehrten Weg gerät. Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Wie macht man das dann? Was macht man, wenn man mitkriegt, dass sich jemand verfahren und verirrt hat? Ja, es muss ihm jemand reinreden in die Angelegenheit. Er muss irgendwie merken, dass es nicht stimmt. Und er braucht einen, der ortskundig ist. Er braucht einen, der den Weg und das Ziel kennt. Und das sprengt jetzt den Rahmen des Prophetentextes aus dem Alten Testament. Es deutet sich aber schon an, darin, dass Gott ausdrücklich will, dass wir zurechtkommen und leben. Und aus eigener Möglichkeit umzukehren und den rechten Weg zu finden, da frage ich mich, geht das wirklich? Dass ich nicht bestraft werde für die Sünden meiner Vorfahren, das nützt mir eigentlich nach meiner Erfahrung nichts, wenn ich aus eigener Schuld dafür in die Hölle fahre. Und die Kraft zur Umkehr, die habe ich nicht. Und die Fähigkeit, mich zurechtzufinden und selber wieder auf den rechten Weg zu kommen, die habe ich noch weniger. Und dann passiert etwas ganz Wunderbares. Es passiert das, dass scheinbar Gott sich bekehrt. Nicht, dass wir auf den Trichter kommen und zurechtfinden, sondern Gott ändert seine Marschrichtung. Gott folgt uns auf unseren verkehrten Wegen. Gott betritt die Straßen, auf denen wir unterwegs sind. Und das sind gefährliche Wege, denn es sind die Wege von gottlosen Menschen, von Sündern, von denen, die auf dem Weg in die Verlorenheit unterwegs sind. Aber Christus geht uns danach und riskiert das, was er als guter Hirte auf sich nehmen muss, damit er uns wiederfindet, damit er uns zurechtbringt. Gott kommt in Jesus Christus zu uns. Und Gott nimmt in Jesus Christus alle Übertretungen von uns. Und es gilt dann genau das, was Gott durch Hesekiel zu Zeiten des Alten Bundes hier schon sagt. Die Übertretungen von gestern und vorgestern und heute früh und wie auch immer, die sollen nichts mehr ausmachen. Als wäre es nicht geschehen. Das hat Christus uns abgenommen. Das endgültige und verbindliche Urteil über unsere Sünde und Schuld ist gefällt und ist ausgesprochen. Heute früh in der Beichtandacht. Dir sind deine Sünden vergeben. Das gilt, weil es nicht mein Urteil ist, sondern das unseres Herrn und Heilands. Die Stellungnahme, die letztverbindlich gilt zu unserem Leben, sagt uns Gott in Jesus Christus. Wir leben um seiner Freundlichkeit und Gnade willen, weil er uns nachgeht, weil er uns zurechthilft, weil er uns ein neues Herz und einen neuen Geist gibt. Das ist ja utopisch, wie Gott es durch Hesekiel noch sagen lässt: Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Unmöglich für uns Menschen. Auch der tüchtigste Chirurg kann sein eigenes Herz nicht operieren. Da ist er auf die Kunst und die Hilfe der Kollegen angewiesen. Auch der beste Mensch kann seinen eigenen Geist, sein eigenes Leben nicht bei laufendem Betrieb erneuern und zurechtbringen. Sondern das muss der tun, aus dessen schöpferischer und freundlicher Hand alles kommt. Das muss Gott tun. Und das tut er durch seinen Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert, der uns sich selbst gibt als Geist Gottes, damit wir nicht verloren gehen. Gott sorgt für uns. Und so passt dieser wunderbare alte Prophetentext zu dem Sonntag, an dem die Rede ist vom Verlorenen und Wiedergefundenen. Davon, dass Gott nicht eins von euch fehlen darf. Er will es nicht. Und er sorgt dafür, dass wir zurechtkommen. Er geht uns nach und bringt uns zurück auf seinen Weg. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.